Ich habe mir ja mal sagen lassen, man soll nicht in Jingles reinreden. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr meine ehemalige Chefin kennt. Die hat immer gesagt, Herr Brunel, schwitzen Sie nicht in die Jingles rein. Also halte ich jetzt den Mund. Heute mit Urs Mansmann aus Heilbronn. Grüß dich.
Hallo.
Außerdem mit dabei Andreas Zimmer aus Cologne.
Hallöle.
Und Marc Weirich aus Freiburg. Hi.
Ja, schönen guten Tag.
Sag mal, Urs, ich muss gleich hier dazwischen gehen, bevor der Jerome anfängt. Bist du umgezogen nach Heilbronn, oder?
Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Ja, der hat Hannover umgetauft, der Jerome.
Hab ich so jetzt wieder, alles verkehrt gemacht, oder was? Ach Mensch. Vielleicht gucken wir am Anfang erstmal auf unseren eigenen Podcast. Da hat sich ja einiges getan mit der letzten Folge. Da sind wir ja in den Charts bis auf Platz 3 hochgeschossen. Das fand ich am Anfang ganz toll und finde es immer noch ganz toll. Vielen Dank an all die Hörer, die da dazugekommen sind. Auf der anderen Seite habe ich mir mal iTunes ein bisschen näher angeschaut, wie die da arbeiten und bin da doch auf die ein oder andere Ungereimtheit gekommen. Zum Beispiel präsentieren die ja viele Podcasts als neu und beachtenswert. Und wenn ich mir die dann anschaue, dann sind diese neu und beachtenswert Podcast irgendwo bei Folge 372. Also 372 Folgen. Ich finde, das ist nicht mehr so ganz neu. Es ist auch überhaupt nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien welcher Podcast gefeatured wird. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien eigentlich geschaut wird, welcher Podcast ganz vorne in den Charts ist und welcher nicht. Also es ist alles sehr eigenartig und Apple gibt da auch keinerlei Zahlen raus. Es ist ein bisschen seltsam, wollte ich einfach mal anmerken. Nichtsdestotrotz, Platz 3, das ist schon ordentlich.
Haben genug des Eigenlobs für heute, oder?
Ja. Doch, aber das musste auch mal gesagt werden. Ja, also, wir haben viele Hörer dazu gewonnen und wir werden alle überwacht. Prism ist das erste Stichwort, was ich heute ansprechen möchte. Urs, was heißt das Prism? Was ist das für diejenigen, die es vielleicht noch überhaupt nicht mitbekommen haben?
Ja, das ist ein Programm der NSA, das ist der US-Geheimdienst und die haben eigentlich jeden großen Dienstleister, der Rang und Namen hat, angezapft und haben sich dort Zugriff auf Informationen verschafft und sitzen da direkt an der Quelle an Bergen von Informationen. Jeder und muss damit rechnen, dass die Geheimdienste da irgendwie drauf schauen, was er macht, wenn er online unterwegs ist, egal wo, egal ob das jetzt private Nachrichten sind oder ob das öffentlich zum Beispiel auf Twitter rausgehauen wird. Und das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, ja.
Was können die denn da sehen? Also ich habe eines gesehen, sie können schauen, wer hat wie lange, wann, mit wem telefoniert. Skype-Nachrichten können wohl gesehen werden, Facebook-Nachrichten können wohl gesehen werden. Übertreibe ich da jetzt oder ist das tatsächlich so?
Es ist tatsächlich so, E-Mails können gesehen werden. Es kann eigentlich so gut wie alles gesehen werden, es sei denn, ich habe mir die Mühe gemacht und verschlüsselt.
Ja gut, das kannst du bei einigen Softwares nicht. Wie ich gesehen habe, ist auch Apple mit im Boot, jetzt nicht so lange, aber seit Ende letzten Jahres oder so. Das heißt, auch was du in iTunes machst, können sie wunderbar sehen, ohne dass sie jetzt dein Account cracken müssen, sondern sie greifen die Daten direkt von der Festplatte ab.
Also, dass man mit Daten vorsichtig sein soll, das hört man ja jeden Tag. Und ich persönlich bin das auch. Ich überlege mir immer dreimal, was schreibe ich in Facebook an Informationen. Aber bisher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wenn ich jetzt mit euch zum Beispiel kommuniziere über Facebook, also private Nachrichten schreibe, dass sie dann auch tatsächlich privat sind. Oder dass ich, wenn ich mit Skype telefoniere, dass das eben niemand anders hört. Aber dem ist wohl offensichtlich nicht mehr so.
Ja, es ist ja noch viel schlimmer. Es ist ja jetzt rausgekommen, dass die britische Regierung Diplomaten überwacht hat, die haben die sogar in eigens präparierte Internetcafés geschleust, damit sie dort ihren Mailverkehr mitschneiden können und haben sich damit gerühmt, dass sie die E-Mails ihren Delegationsmitgliedern eher in die Hand drücken, als die der Empfänger gelesen hat und sich damit einen Vorteil verschaffen. Ich frage mich, ist das jetzt ein Skandal oder ist das ganz normal im internationalen Geschäft, dass man sich da so gegenseitig belauscht? Als ich das gelesen habe, habe ich erst meinen Augen nicht getraut und dann habe ich erst mal die Realität neu abgleichen müssen. Die ganzen Verschwörungstheoretiker, die gewarnt haben, dass die ganzen Dienste sowieso überall ihre Finger drin haben, denen hat man nicht geglaubt. Man muss jetzt da quasi Abbitte leisten und sagen, die Paranoiker hatten doch recht und wir waren alle viel zu naiv und viel zu blauäugig. Wir können jetzt mal schauen, was ist eigentlich mit diesen Chemtrails? Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Das ist eine der beliebtesten Verschwörungstheorien. Aber es verunsichert die Leute natürlich. Und wenn die eine Verschwörungstheorie richtig ist, dann werden natürlich jetzt noch viel mehr Leute an irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien glauben. Und das ist das, was mich so ärgert, dass diese Dienste, die Regierungen, die sie beauftragt haben, das Vertrauen, was sie in die Bürger entgegengebracht haben, eigentlich missbraucht haben.
Aber generell kann man doch sagen, es bewahrheitet sich mal wieder, alles, was technisch machbar ist, wird auch gemacht. Ob es jetzt im Geheimen ist oder was weiß ich, ich bin ja immer noch auch ein Verschwörungstheoretiker, überzeugt davon, dass es hier schon Menschen gibt, die geklont sind.
Das glaube ich jetzt weniger, weil es zu schwierig ist. Aber es wird nur deswegen nicht gemacht, weil man es eben noch nicht kann. Und es ist tatsächlich, wenn man jetzt sieht, die haben alles gemacht, was technisch machbar war. Es wird alles gemacht. Und auch das Dementi von den betroffenen Anbietern, die sagen, ja, wir haben keine Daten rausgegeben, wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Ja, wenn es unter Strafe steht, eine solche Zusammenarbeit zu verkünden, die werden doch nicht Knast riskieren und den Leuten die Wahrheit sagen. Das hat jetzt ein Whistleblower gemacht, der sitzt jetzt in Hongkong und die anderen, die werden schön die Füße stillhalten, weil sie sonst nämlich auch in die Mühlen dieses Systems geraten. Ich komme mir da vor, wenn ich sowas höre, als ob ich in einem schlechten Science-Fiction leben würde.
Allerdings, ja, finde ich auch so. Und dieser, wie heißt das, Snowden oder so, ist eigentlich einer dieser Helden, die vom amerikanischen Film immer so propagiert werden, nur dass halt der Held diesmal gegen die USA spielt.
Ja, es gibt noch einen Helden, Bradley Manning, der sitzt in den USA im Gefängnis, der steht vor Gericht und wird dafür bestraft, dass er quasi Informationen weitergegeben hat, dass die US-Armee Kriegsverbrechen begeht. Es ist ein fatales Signal, dass solche Leute mit Gefängnisstrafen rechnen müssen, obwohl sie eigentlich einen Friedensnobelpreis verdient hätten.
Ganz richtig, ja.
Was mir jetzt langsam wirklich auch Angst macht, also bisher habe ich immer so gedacht, naja gut, also wenn ich jetzt nichts Böses mache oder so, dann bin ich da nicht im Fokus und wenn ich aufpasse, was ich in Facebook reinschreibe, dann sind meine Daten auch einigermaßen sicher. Aber was man jetzt feststellen muss, ist, dass wirklich jeder und alles überwacht wird und wir leben ja eigentlich in Demokratien und eigentlich müsste das ja so sein, dass der Staat transparent ist und wir unsere Privatsphäre haben. Aber im Moment läuft alles darauf hinaus, dass es genau umgekehrt ist. Denn die deutsche Regierung hat jetzt auch angekündigt, wir wollen stärker überwachen. Also es geht ja gerade in diese Richtung weiter. Und das fängt also langsam an, mir wirklich richtig Sorgen zu machen. Also da ist ja, wir leben im Moment in Staaten, die das jetzt noch nicht richtig missbrauchen, so wie das Syrien macht oder vielleicht auch jetzt die Türkei. Aber wenn wir mal so einen Staat haben, dann haben die ja wirklich alle Daten von uns und wir haben da keine Chance. Und das macht mir schon ein bisschen Angst.
Also ich halte mal ein bisschen provokativ dagegen. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen platt ist, aber was ist besser? Von irgendeinem Terror-Sepp in die Luft gesprengt zu werden oder wenn ich keine Verbrechen begehe, sag ich mal, online oder wo auch immer, dann hat halt irgendjemand, der mit diesen Daten vertrauensvoll umgehen muss, sprich ein Geheimdienst und sonst irgendwas, meine Chatprotokolle. Also ich kann mit Letzterem ganz gut leben.
Moment, Marc, mal unter uns. Glaubst du nicht, dass die deine privaten Fotos auch angucken und Spaß haben, wenn du mal die Hosen runterlässt oder ich weiß nicht, irgendwie, jetzt nicht bei dir, sondern bei Person XY, guck mal, die hat wieder Fotos von sich eingestellt, dass die nicht da rumgehen und angeschaut werden, natürlich, wo Menschen sind, menschelt es. Und sie schauen deine intimsten Details an, die du irgendwo im Netz versteckt hast, wohl wissend, also was weiß ich, bei Facebook eben nur für deine Freunde, die engsten Freunde freigegeben oder sogar gar nicht freigegeben, nur auf Zuruf freigegeben. Sowas gibt's ja alles, diese Einstellungen. Du denkst, es ist sicher und niemand kann es sehen, aber nein, die NSA liest oder sieht alles, was sie sehen wollen. Und wenn es eben nun was Schönes ist, dann geht es sicher auch rum.
Ja, schön ist diese Vorstellung nicht, aber wenn die meinen Pullermann sehen wollen, wenn ich ihn denn online hätte, ja, da bin ich ja auch schon, muss man sich ja auch darüber im Klaren sein, was man veröffentlicht und was nicht.
Das aber ist klar. Das Problem ist ein ganz anderes. Natürlich ist es unangenehm, wenn jemand in den privaten Fotos rumstöbert. Das interessiert die überhaupt nicht. Die interessiert was ganz anderes. Schlimm wird's dann, wenn es zu Missverständnissen kommt, wenn ein Hochschuldozent in seinem Werk über Gentrifizierung forscht und weil er dieses Fremdwort verwendet, einen Hausbesuch kriegt vom Sondereinsatzkommando. Mhm. Wenn einer irgendwo auffällt zu Unrecht und dann guckt man näher nach und stellt fest, oh, der ist ja mit einer Immigrantin verheiratet und ist zum Islam konvertiert und dann wird ihm erstmal die Bude auf den Kopf gestellt. Nach Wochen oder Monaten stellt sich dann die Unschuld raus, dann ist das Leben ruiniert. Und diese Kollateralschäden am Ruf, die nehmen halt zu, je mehr überwacht wird, desto mehr Fehlalarme gibt es auch. Nicht alles, was verdächtig aussieht, ist auch wirklich verdächtig oder wird von irgendjemand, der Böses im Schilde führt, gemacht. Nein, sondern es wird ganz viele Unschuldige gegeben, die da in die Mühlen geraten. Man sieht es doch jetzt in den USA mit diesen ominösen No-Fly-Listen. Da stehen alle möglichen Leute drauf, die dürfen nicht mehr in ein Flugzeug. Fertig. Und da gibt es auch keine Diskussion. Es wird ihnen auch nicht mitgeteilt, warum. Rechtsmittel auch keine. Die fliegen nicht mehr. Ende der Durchsage. Das ist, in so einem Staat möchte ich nicht leben.
Und möchtest du, dass dein Gehaltszettel irgendwo erscheint?
Sprichst du mich jetzt an?
Ja, Marc.
Dann ist es so, ich habe nichts zu verbergen. Also das ist der Punkt. Was Urs allerdings sagt, da muss ich ihm recht geben.
Ja, es geht gar nicht so sehr um Gehaltszettel. Den gebe ich doch sowieso dem Finanzamt an. Ja, wenn ich meine Steuern zahle, der Staat weiß sowieso auf Heller und Pfennig, wie viel ich verdiene. Die gucken sowieso in meine Bankdaten rein. Das Bankgeheimnis existiert bei uns schon lange nicht mehr. Die können jederzeit da reingucken, wie viel auf dem Konto ist, wenn ein Verdacht ist. Aber das ist gar nicht das Drama. Das wird ja auch nicht öffentlich ausgehängt. Solange das nur das Finanzamt zur Steuerberechnung nimmt, ist ja alles in Ordnung. Nur wenn dann andere drauf zugreifen und sagen, was macht er eigentlich mit der ganzen Kohle? Und der Dritte sagt, warum hat er da eigentlich da im Flugzeug das koschere Menü bestellt? Was ist das für ein merkwürdiger Vogel? Da gucken wir noch mal genauer nach. Da fängt es dann an, wenn dann solche Informationen vernetzt werden und dann Leute verdächtigt werden, die überhaupt nichts Übles gemacht haben.
Gibt es, aber ich meine, in der jüngeren Rechtsgeschichte der Bundesrepublik gibt es möglicherweise auch einen Fall, wo jemand nichts getan hat und trotzdem eingewiesen worden ist in die Psychiatrie. Wir müssen das gar nicht ausführen, aber du musst per se nicht mal schuldig sein, um verurteilt zu werden.
Gut, ich meine, Fehlurteile gab es schon immer, seit es Gerichte gibt. Was mir aber Sorgen macht, ist diese Entwicklung. Also wo geht das denn jetzt noch hin, wenn jetzt wirklich alles und jeder und überall abgehört, abgefangen wird. Wie weit geht das denn noch?
Das ist doch die Geschichte, die 1984 thematisiert hat. Der große Bruder sieht alles und hört alles und weiß alles und verwendet alles.
Wir haben vorletztes Mal darüber gesprochen, über die Xbox, die neue, ja, die in unsere Wohnzimmer schaut. Auch Microsoft ist dabei, wenn es darum geht, Daten an die NSA weiterzugeben.
Tja, also ich habe keine Xbox, ich werde keine anschaffen.
Kann man das noch steigern?
Also ich möchte nicht ausschließen, dass das eine mit dem anderen dann irgendwo verknüpft wird, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nee, also so weit würden die nie gehen, bin ich eines Besseren belehrt worden. Sie gehen so weit und sie gehen vielleicht noch viel weiter, wir wissen es nicht. Und unser Innenminister hat nichts Eidigeres zu tun, als sich hinzustellen und zu sagen, das brauchen wir auch. Das ist das, was mir noch mehr Sorgen macht.
Und wenn ich dann jetzt die Reaktionen so sehe, natürlich ist die Empörung groß, aber so richtig groß, also dass jetzt Menschen auf die Straßen groß gehen und sagen, hey, das wollen wir nicht, das sehe ich auch nicht.
Wer ist denn der Adressat dieses Protests? Wo kann ich mich denn beschweren? Mhm. Interessiert es die NSA tatsächlich, wenn hier ein paar tausend Demonstranten durch irgendeine deutsche Stadt ziehen und sagen, wir wollen nicht überwacht werden? Da backen die sich ein Ei drauf, das wissen die Demonstranten auch.
Die deutschen Behörden machen bei so einer Demonstration mal wieder eine rechtswidrige Rasterfahndung über die Telefon-Handy-Daten, die eingebucht sind. Ist dann zwar verboten, aber die Daten sind da. Was meinst du, was mit denen gemacht wird?
Die gehen an die NSA.
Genau.
Da wissen sie wenigstens, wer demonstriert hat. Das ist doch auch was wert, oder?
Und wenn du dann das nächste Mal nach Amerika einreisen wirst, heißt es dann, jetzt mein Sohn.
Ja, es hat ja den Fall gegeben von der einen, die über Facebook Nachrichten ausgetauscht hat mit einem Au-pair-Mädchen, mit ihrem Arbeitgeber. Und die hatten da irgendeinen Schmuh gemacht. Und der Arbeitgeber, der hat gesagt, pass auf, Mädchen, wenn du einreist, gib das und das und das an. Das haben sie ja dann bei der US-Immigration vorgehalten und haben sie in den nächsten Flieger wieder nach Hause gesetzt, 18-jähriges Mädchen. Gut, die hat sich nicht korrekt verhalten, keine Frage. Aber selbst für sowas interessieren die sich noch. Und das ist nun wirklich Pipifax. Es ging ja nicht um Abwehr eines Terroranschlags, sondern es ging um ein Au-pair-Mädchen.
Das ist der Punkt, weil ich habe ja kein Problem damit, in ganz bestimmten Daten, bei ganz bestimmten Personen irgendwie Daten zu erfassen. Wenn da ein Richter dabei ist, wenn da genau überlegt wird, macht das überhaupt Sinn? Ist das vielleicht ein Terrorist? Also wenn da irgendwelche, nicht nur einer da ist und entscheidet, so, den hören wir jetzt ab, sondern wenn da auch ein Richter dabei ist. Aber da wird ja wirklich großflächig sozusagen Rasterfahndung gemacht und das finde ich schwierig. Eine andere Geschichte ist, zum Beispiel, ich reise ja immer wieder nach China und ich halte mich zum Beispiel mit Kommentaren zu China über Facebook einfach mal zurück, weil ich einfach nicht in die Situation kommen will, nach China einreisen zu wollen und dann eben zurückgeschickt zu werden. Ja, das ist so eine Schere in meinem Kopf sozusagen. Ja, also ich zensiere mich da selber. Dass ich das jetzt mit Amerika auch machen muss, ist eine Entwicklung, die ich schon eigenartig finde. Denn gut, bei China weiß man, das ist ein totalitärer Staat. Bei den USA bin ich immer noch davon ausgegangen, dass es mehr oder weniger eine Demokratie ist.
Ja, es ist mit Sicherheit eine Demokratie. Das ist nicht die Frage, ob das eine Demokratie ist oder nicht. Die Frage ist nur, wie funktioniert die demokratische Kontrolle der Institutionen? Und die hat ganz offensichtlich versagt. Ich meine, es gibt gerichtliche Beschlüsse für alles Mögliche. Das sind dann geheime Gerichte, die geheim tagen mit geheimen Urteilen, die demjenigen, die sie betreffen, nicht mitgeteilt werden. Das ist nicht unser Verständnis von Rechtsstaat, würde ich mal sagen.
Haben wir denn überhaupt eine Chance, was dagegen zu unternehmen? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das interessiert die nicht, wenn wir demonstrieren. Also geht jetzt einfach alles so weiter. Wir nutzen Skype und nehmen einfach in Kauf. Wir werden abgehört. Ist das wirklich so?
Dann sind
wir
so die Frage hilflos. Ist, wie kannst du der Sache aus dem Weg gehen? Wie kannst du es machen? Selbst wenn du es wolltest. Gibt es Alternativen? Ja, bitte, Russ.
Die haben die Macht und die üben sie aus. Und wir können herzlich wenig dagegen machen. Es wäre jetzt an unserer Regierung zu sagen, Leute, das könnt ihr mit uns nicht machen und so geht's nicht. Wir kündigen jetzt erstmal das Fluggastdatenabkommen. Als ersten Schritt zum Beispiel. Denn da werden hier großzügig Daten über den Atlantik geschickt. Wir müssen sagen, so haben wir nicht gewettet und wir werden in Zukunft, was Datenschutz angeht, das mit anderen Augen sehen. Wir müssen das anders bewerten, nach dem, was wir jetzt wissen. Und wir müssen, wenn es um den Datentransfer ins Ausland geht, aus der EU raus, da müssen wir andere Regeln finden. Sowas in die Richtung müsste laufen. Bisher sieht man davon noch nicht viel, aber da muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen, es ist ja auch noch nicht so lange her. Das muss jetzt erstmal sacken und das muss man verarbeiten. Aber wie wir die Welt sehen, hat sich, glaube ich, seit dieser Meldung verändert.
Ich glaube es eben nicht. Also ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändern wird. Und das sieht man ja schon daran, dass eben die Bundesregierung sagt, ja, gute Sache, machen wir auch. Hast du ja gerade selber gesagt, der Innenminister fordert, das müssen wir auch machen.
Ja, das bringt mich darauf. Gestern war ja irgendwie der Jahrestag des 17. Juni und Frau Merkel hat eine betroffene Rede gehalten am Grabmal, ich weiß nicht, am Denkmal, das sie da in Berlin aufgestellt haben für die Opfer des 17. Juni. Und sie meinte, wir müssen das zum Anlass nehmen, immer und immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger auf Missstände hinzuweisen, wenn Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Fiel mir sofort ein. Und wie sie es mit dem chinesischen Ministerpräsident gemacht hat, ungefähr so stark oder... Sollst du das dann auch mit Amerika ungefähr in der Art machen? Das passiert doch nicht. Da sind doch die wirtschaftlichen Interessen immer zu stark.
Viel größer, ja.
Also ich habe im Moment das Gefühl, und das bildet sich bei mir immer stärker raus, dass die Macht nicht mehr von den Bürgern eines Staates ausgehen, sondern eben von Lobbygruppen, von der Industrie, von der Wirtschaft und sonst von gar nichts mehr. Und das sehe ich auch an Protesten in verschiedensten Ländern. Überall Proteste, aber es ändert sich eigentlich gar nichts.
In Stuttgart 21, gegen Stuttgart 21 gab es auch Proteste. Und jetzt gibt es eine grün-rote Landesregierung. Also es ändert sich schon was.
Ja, und was hat sie ausrichten können?
Ja, nix.
Ja, die Verträge sind gemacht. Eine neue Regierung ist an die Verträge, die eine alte geschlossen hat, immer gebunden. Ja. Die Frage ist, was schließen sie jetzt für neue ab? Wie geht das Spiel weiter?
Wobei ich eins sagen muss, Stuttgart 21, was du ja gerne immer wieder hervorbringst, ist, finde ich, kein gutes Beispiel. Weil Stuttgart 21, wann haben denn da die Proteste begonnen? Die haben begonnen, kurz bevor sie die Bäume da rausgerissen haben aus dem Park. Ich bin 1996 als Journalist nach Stuttgart gekommen und schon damals war Stuttgart 21 ein Thema. Kein so großes, aber es war ein Thema, es wurde immer wieder darüber berichtet. Da hat keiner protestiert.
Ja? Doch, es gab einen kleinen Kern und der ist vollkommen übergangen worden und aus dieser Keimzelle ist dann dieser große Protest entstanden.
Aber viel zu spät.
Aber solche großen Proteste, die passieren immer dadurch, dass eine kleine unzufriedene Gruppe viele findet, die beipflichten und sagen, ja, das sehen wir auch so. Das ist nicht, dass man stellt ein neues Projekt vor und dann ist der große Proteststurm da, sondern es gibt erstmal allgemeines Gemaule und Genörgle. Und wenn man darauf dann nicht eingeht, dann wächst sich das erst zum Proteststurm aus. Das wird in der Türkei jetzt mit dem Gezi-Park nicht anders gewesen sein.
Andreas? Bitte, ich wollte sagen, versuchen wir doch wieder den Rückschluss zu Prism zu finden.
Also so wie es aussieht, werden die Daten weiter so überwacht wie bisher auch. Nur, dass wir es jetzt wissen, dass wir überwacht werden, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Und dann wird sich nicht groß was ändern. Was mich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ist, als damals Obama in sein Amt gekommen ist, da war ja die Begeisterung riesengroß. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war auch begeistert, dass er ins Amt gewählt worden ist, weil ich wahrscheinlich wie ihr genauso den Bush sowas von satt hatten. Aber man muss einfach jetzt sagen, nach den Jahren, die er an der Macht ist, es hat sich nicht wirklich viel geändert. Im Gegenteil, ist es noch schlimmer geworden.
Das ist ja meistens so, wenn große Hoffnungsträger, entschuldige Marc, wenn große Hoffnungsträger irgendwo hinkommen, dann werden sie mit der hat sich sicher auch aus Überzeugung heraus aus seiner persönlichen Überzeugung heraus viel vorgenommen gehabt und wollte das sicher auch umsetzen. Und dann wird er mit der Macht und den damit kommenden Handschellen konfrontiert und hat gesehen, den Lobbyisten, hat gesehen, er kann gar nicht alles machen, was er gerne machen würde. Wie kann das sein, dass der US-Präsident im Voraus, bevor er irgendwas gemacht hat, einen Friedensnobelpreis bekommt? Es hätte mindestens zehn bessere Kandidaten gegeben, aber nein, die Hoffnung nicht nur der Deutschen, sondern der ganzen Welt lagen ja auf ihm, dass er jetzt endlich der richtige Mann in Amerika am Ruder ist und das schon machen wird. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, seid vorsichtig, auch der Mann ist nur ein Mensch, der wird sich danach richten müssen, was ihn seine Berater sagen und wir werden sehen, ob es ein großer Präsident ist. Schön ist, dass es ein Afroamerikaner ist, aber das ist das Einzige, dass sich jetzt deswegen auch irgendwelche diskriminierenden Sachen in Amerika verbessert hätten. Nein, glaube ich nicht.
Aber ganz ehrlich, also mir persönlich war das relativ, das ist mir grundsätzlich immer relativ egal, ob jemand Afro, Chinese, Portugiese oder was auch immer ist, wem er angehört. Aber ich kann nicht verstehen, dass Obama, der mehr Drohnen in die Luft schickt als ein Herr Bush, der mehr überwacht als ein Herr Bush, dass der da so völlig hilflos ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich
muss da auch nochmal einhaken. Mir ist natürlich auch die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft egal. Aber dem Durchschnittsamerikaner ist eben nicht egal, wer an der Spitze des Staates steht. Und deswegen war das schon eine kleine Sensation oder mittelgroße Sensation, dass ein Schwarzafrikaner, ein Afroamerikaner der Präsident geworden ist. Das gab einen herben Widerstand und ich denke, da ist in den USA auch, da sind Gräben noch mehr aufgerissen, die zuvor sich nur angedeutet haben.
Der hat den Friedensnobelpreis quasi auf Kredit gekriegt. Aus meiner Sicht ist der Kredit geplatzt.
Ja, stimme ich dir zu.
Und das finde ich furchtbar schade und ich frage mich, warum. Weil ich denke schon, dass er Möglichkeiten hat. Wir haben vorhin über den Manning gesprochen, da könnte er ja auch ein Machtwort sprechen und sagen, nee, der Mann hat Recht und raus mit ihm aus dem Gefängnis. Könnte ich mir nicht vorstellen.
Sicher. Der US-Präsident, so nein, der US-Präsident ist nicht allmächtig. Der hat in der US-amerikanischen Verfassung angelegt sehr starke Kontrahenten und er kann nicht alles machen, was er will. Und er ist kein schwacher Präsident, aber er hat offensichtlich nicht viel von dem durchgekriegt, was ihm am Herzen lag, so sehe ich es, um es mal positiv zu sehen.
Er hat ja auch eine schwierige politische Ausgangssituation mit der Mehrheit des Senates gegen ihn, weil die republikanische Mehrheit da ist, die komplett die Zusammenarbeit verweigert.
Natürlich hat er Zwänge, das weiß ich auch, und du hast den Kongress angesprochen und so weiter, aber er hat ja dann auch in Pressekonferenzen nochmal draufgeholzt und gesagt, das geht gar nicht, dass jemand diese Geheimnisse verrät. Und das klang für mich so, als wäre er völlig einverstanden damit, dass eben der Mannings im Knast sitzt. Und das verstehe ich nicht. Aber da bin ich vielleicht einfach zu naiv. Ich weiß es nicht.
Wir sind Europäer und haben nicht die amerikanische Sichtweise.
Ich wollte es gerade sagen, du bist kein Amerikaner. Die verstehen das, glaube ich, besser als wir. Amerika hat eine vollkommen andere politische Kultur als Europa. Und jedes Mal, wenn ich mit amerikanischen Freunden rede, bin ich bass erstaunt, da lerne ich jedes Mal was dazu, wie die ticken und wie die Politik sehen und wie die Politik erleben. Auch zum Beispiel das Vertrauen des Amerikaners in seine Politiker ist nochmal dramatisch geringer als das bei uns. Es ist ja schon nicht allzu hoch, aber dort sind die Zahlen verheerend schlecht. Dass das ganze System überhaupt noch funktioniert, ist ein Wunder, wenn man die Zahlen sieht.
So ist es. Ich könnte da irgendwelche Diskussionen anführen, die ich hatte mit amerikanischen Freunden über, was weiß ich, Waffenrecht, über Krankenversicherung. Es gibt da immer solche altruistischen Meinungen darüber, dass du die hier an den Kopf hast. Wie kann das sein, dass die für den Staat, der Staat sollte nicht existieren, außer, ich weiß nicht, für Landesverteidigung und solche Sachen. Steuern geht eigentlich gar nicht einzunehmen. Krankenversicherung für alle, nö, wenn da jemand nun krank wird, hat er Pech gehabt, wenn er davor nicht eingezahlt hat. Jeder zahlt für sich selbst. Waffen, natürlich muss ich 5 Waffen haben. Und da kannst du mit logischen europäischen Argumenten kommen. In Teilen der Bevölkerung kommen die einfach nicht durch.
Ja, aber die Diskussion gibt's andersrum. Diskutieren wir mit Deutschen von Tempolimit auf Autobahn.
Die Diskussion ist doch obsolet. 95% der Straßen sind doch mit Tempolimits versehen, ja. Aber natürlich haben wir freie Fahrt für Freibürger, alles klar.
Sie hören Querfunk.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Wir waren ja gerade bei den Autobahnen und mit dem Fahrrad sollte man nach Möglichkeit nicht auf die Autobahn. War das nicht eine tolle Überleitung? Kommt, lobt mich mal. Das ist also mindestens eine Überleitungs-Oscar wert.
Nee, er hat Autobahn gesagt.
Ich komme auf die Radfahrer deswegen zu sprechen, weil es dann aktuelles Urteil gibt. Nämlich, man sollte ab sofort lieber immer mit Helm fahren, auch wenn es nicht wirklich vorgeschrieben ist. Denn es gab einen Unfall mit einer Radfahrerin, die hat sich verletzt und hat eine Mitschuld bekommen von 20%, weil sie keinen Helm getragen hat. Ne, Urs?
Ja, richtig. Ja, keine Mitschuld, sondern ihr wurde quasi der Schadenersatz für ihre Kopfverletzung um 20%, das Schmerzensgeld, glaube ich, um 20% gekürzt, weil sie keinen Helm aufhatte. Und sie war vollkommen schuldlos an dem Unfall. Sie ist an einem Auto vorbeigefahren. Die Fahrerin dieses Autos hat die Tür unvorsichtig aufgemacht und sie damit vom Rad geholt, was leider immer noch häufig in unseren Städten passiert. Und jetzt sagt das Gericht, 20% auf 20% des Schadens wird um 20% gemindert, weil sie keinen Helm trug, weil eigentlich jeder vernünftige Mensch einen Helm trägt.
Wäre doch jetzt die richtige Gelegenheit für Praktiker, 20% auf Helme zu geben. Die haben es oder so mal 20% auf alles.
Keine Schleichwerbung.
Jerome, frag doch mal bei Praktikern nach.
Ja, vielleicht kriegen wir ja einen Sponsor für unsere Sendung. Keine Frage. Nee, aber das ist schon krass, weil ja, wir haben ja tatsächlich keine Helmpflicht.
Ist das Urteil denn schon rechtskräftig? Heißt das, kann sie denn noch weiter in den Instanzen gehen oder ist das jetzt so gesagt und in Recht gegossen? Weiß das jemand?
Also auf jeden Fall ein Obergericht, war es OLG, ich glaube OLG Schleswig. Das ist schon
relativ hoch, ja.
Ja, das ist schon die zweite Instanz. Allein, dass so ein Urteil fällt, ist schon ein Problem, weil die Helmpflicht für Radler ist äußerst umstritten. Man hat sie in einigen Ländern eingeführt und hat nicht die Ergebnisse erzielt, die man damit gehofft hatte. Weil wenn ich Helmpflicht einführe, dann geht der Radverkehr erstmal zurück und er kann drastisch zurückgehen dadurch. Und wenn er drastisch zurückgeht, dann sind weniger Radfahrer unterwegs. Und wenn weniger Radfahrer unterwegs sind, dann steigt das Unfallrisiko für den Einzelnen. Weil wenn viele Radler unterwegs sind, dann rechnen die Autofahrer damit. Und wenn weniger unterwegs sind, rechnen sie nicht damit und bügeln die wenigen, die unterwegs sind, bevorzugt um, erfahrungsgemäß. Ich fahre lieber dort, wo viele Radler sind, da ist es viel sicherer.
Urs, fährst du mit Helm?
Ich fahre immer mit Helm und ich bin absolut gegen Helmpflicht.
Ich wollte noch sagen, ich finde es unmöglich, dass hier die Helmpflicht durch die Hintertür eingeführt wird. Denn wer möchte denn nun, wenn er einen Unfall hat, auf Prozente seines, ja Gott, mit Leib und Seele verdienten Schadenersatzes verzichten müssen, nur weil irgendwer sagt, ja, du bist ja selber schuld, warum hast du keinen Helm aufgehabt?
Aber haben wir nicht eine ähnliche Situation auch bei Unfällen unter Alkoholeinfluss, wenn die entsprechende Promillegrenze nicht erreicht ist? Ich finde, es geht in so eine ähnliche Richtung. Wenn du ein bisschen was getrunken hast, einen Unfall verwickelt wirst, selbst unschuldig, dann kriegst du doch auch bestimmte Prozente des Schadens und so weiter nicht ersetzt oder bin ich da auf dem Holzweg?
Richtig, aber du musst ja nichts trinken, du weißt es ja.
Ja, aber ist es nicht mit dem Helm genau das Gleiche?
Ja, wenn ich trinke, gefährde ich andere. Und wenn ich ohne Helm unterwegs bin, dann gefährde ich nur mich selber. Ich meine, man kann auch darüber diskutieren, ob eine Anschnallpflicht sinnvoll ist. Denn ich schade damit nur mir selber, wenn ich mich nicht anschnalle. ich gefährde niemanden anderen. Insofern wäre die Anschnallpflicht, glaube ich, der bessere Weg. Nur, das Anschnallen ist nun mal eine gesetzliche Pflicht und eine Helmpflicht für Radfahrer gibt es nicht und der Gesetzgeber hat sich auch was gedacht dabei.
Gut, aber wenn du dich jetzt verletzt mit dem Fahrrad und keinen Helm trägst, dann tragen ja die Kosten für die Behandlung deiner Matschbirne, tragen wir ja dann alle.
Nein.
Über die Krankenversicherung.
Nein. Über die Versicherung des Unfallgegners. Und ja. Der bezahlt ja dafür auch.
Ja gut, aber letztendlich zahlen wir dann alle dafür.
Nein, widerspreche ich. Es zahlt die Versicherung des Unfallgegners und der zahlt die nächsten 5 Jahre in Form von, oder 10 Jahre, kommt drauf an wie viel, oder 15 Jahre in Form von höheren Beiträgen. Der zahlt es schön selbst.
Ja, gut. Natürlich, jeder Schaden wird auf alle umgelegt. Ja. Nur die Frage ist, kriege ich dann den Helm auch von der Solidargemeinschaft erstattet?
Marc, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Nein, ich war eben noch gedanklich bei der Alkoholgeschichte, weil ich finde es halt schon auch bemerkenswert, wenn der Gesetzgeber auf der einen Seite sagt, okay, eine bestimmte Promillegrenze toleriere ich, ja, und weil das ist nicht weiter tragisch, wenn jemand mit, was weiß ich, ja, durch die Gegend gurkt mit einem Bier oder so. Wenn er aber auf der anderen Seite dann sagt, wenn es irgendwo knallt, dann bist du trotzdem dran, da widerspricht er sich ja selbst in seiner Gesetzgebung. Denn entweder es ist gefährlich, ein Bier zu trinken, oder es ist nicht gefährlich. Und nicht, das ist halb gefährlich, weil wenn irgendwas passiert und du nicht schuld bist, aber du ein Bier getrunken hast, dann ist es wiederum ein Problem. Sagt im Übrigen einer, muss an dieser Stelle sagen, für die Hörer, der wirklich konsequent, wenn ich fahre, nicht säuft.
Finde ich sehr löblich, ich auch nicht mehr, das war mal anders. muss ich zugeben. Aha. Ja, aber ja, seit vielen Jahren, in der letzten Zeit nicht nur Radler, sondern tatsächlich alkoholfreies Radler. Das ist mein Lieblingsgetränk jetzt, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto. Aber das bringt uns ab davon. Marc, der Gesetzgeber sagt doch gar nicht, du musst bezahlen, wenn du ein Bier getrunken hast. Das sagen die Versicherungen, weil die Fahrtauglichkeit eingeschränkt ist.
Da muss ich widersprechen, denn bei 0,3 Promille, wenn du auffällst durch meinetwegen Schlangenlinien oder durch ein unsicheres Fahren, bist du schon dran, ab 0,3 Promille. Ohne Unfall.
Natürlich, ja, aber der Gesetzgeber sagt nicht, dass du per se eine Mitschuld hast, wenn du 0,5 Promille nicht überschreitest und einen Unfall hast.
Das ist aber gängige Rechtsprechung. In dem Moment, wo einer alkoholisiert fährt, kriegt er immer eine Mitschuld zugesprochen. Es sei denn, er kann quasi nachweisen, dass es vollkommen unabhängig von dem war, was er gemacht hat, ja, sondern dass er nun wirklich überhaupt keine Schuld trägt. Also beispielsweise vor einer Ampel steht und es brettert einer hinten drauf ins stehende Auto, dann ist es egal, was der Fahrer gemacht hat oder nicht und wenn er das nicht kommen sehen konnte und nicht reagieren. Nur in solchen Spezialfällen gibt es dann, dass man sagt, okay, bleibt hier unbeachtlich, ansonsten ist man, wenn man Alkohol getrunken hat, ab, ich glaube 0,3, 0,1 oder 0,3 ist man schon dran, ja. Wenn man alkoholtypische Fahrfehler macht und ab 0,5 ist man sowieso richtig dran.
Richtig, aber ich meine, selbst wenn du, auch wenn du den Sicherheitsabstand auf der Autobahn unterschreitest und dein Vordermann auffährst, dicht auffährst und der bremsen muss und du knallst ihm rauf oder was weiß ich, dann bist du auch sowieso dran, war blöd.
Alkoholtypische Enthemmung heißt es dann.
Oh, das klingt
nach Fachbegriff. Und neuerdings müssen wir ja auch beim Fahrradfahren diesbezüglich nochmal ganz verstärkt aufpassen. Ne? Diese Absenkung der Promillegrenze beim Fahrradfahren hat man wahrscheinlich auch mitbekommen. Kleiner Schwank, gerade bei mir im Kollegenkreis passiert. Eine Kollegin ist in Freiburg nach einem Betriebsfest auf dem Fahrradweg, wohlgemerkt, und zwar nicht auf so einem Fahrradweg auf der Straße, sondern wirklich auf einem abgesetzten Fahrradweg durch die Gegend gefahren, eiert wohl ein bisschen, ist die Polizei sauber auf den Radweg draufgefahren dann und hat die vom Fahrrad gepflückt, haben sie blasen lassen, 1,7 Promille, die Dame läuft. Ja? Also vielleicht an alle Hörer, ja, Obacht, also, finde ich halt auch voll krass. Also wen juckt es, wenn ich betrunken durch einen Waldweg fahre, ja? Weil die Bullen da gerade unterwegs sind. Leute, also irgendwo hört es dann auch auf.
Ja, aber in Freiburg gehen sie inzwischen gegen die Radfahrer vor. Wahrscheinlich, weil es da nicht genug Autofahrer gibt, die sich schikanieren können.
Nee, man muss aber auch sagen, ich bin ja auch öfter in Freiburg. Wenn ich da beobachte, also die fahren da wirklich wie die gesenkten Säue in Freiburg mit dem Fahrrad. Also das ist wirklich so.
Du in Köln auch.
Marc, widersprich mir.
Nein, ich möchte dir da gar nicht widersprechen. Ich krieg's nicht so richtig mit, weil ich tatsächlich eine sehr kurze Fahrt zur Arbeit habe und ansonsten wenig Zeit drumherum habe, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu gurken. Nur fahren wie die Säue ist das eine, aber betrunken auf einem abgegrenzten Radweg, der auf dem Bürgersteig eingezeichnet ist, zu fahren, niemanden da irgendwie zu schaden, was weiß ich, und dann von der Polizei von diesem abgesetzten Radweg gepflückt zu werden, weil man halt irgendwie ein bisschen Schlangenlinie fuhr, finde ich halt schon irgendwie heftig. Ja, ist was anderes, wenn ich aktiv auf der Straße oder sonst irgendwie fahre. Also mich hat's schockiert. Ich habe es auch noch nicht bis ins Detail jetzt straßenverkehrsrechtlich irgendwie durchdrungen, aber ich ist war immer noch der Meinung. Ja, genau. Und ich bin halt immer noch der Meinung, ja, ist doch verantwortungsbewusst, wenn du sagst, ich habe gesoffen, läufst du oder fährst mit dem Fahrrad. Ja? Und solange du nicht auf der Straße dann durch die Gegend schwankst, mein Gott.
Ja, das führt noch einen Schritt weiter mit dem Trinken. Ich darf nicht mehr Fahrrad fahren. Die Taxifahrer weigern sich, mich zu befördern, weil es könnte sein, dass ich in den Wagen vollkübel. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln darf ich auch nicht fahren, wenn ich alkoholisiert bin, wenn es so weitergeht. Und wahrscheinlich darf ich dann noch in Zukunft nicht mehr zu Fuß nach draußen. Und dann können wir es Trinken sein lassen. Also es ist wirklich ein Problem, dass man in dieser Gesellschaft noch nicht mal mehr einen Rausch haben kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Mitmenschen unangenehm. Aber zurück zum Radfahren. Es heißt ja immer wieder, die bösen Kampfradler, die da durch die Gegend fahren und sich an nichts halten. Wie viele Autofahrer haben sie denn letztes Jahr totgefahren, die Rüpelradler? Ja. Nein, und Fußgänger auch eher nicht. Ja, es ist jetzt bei uns in Hannover gerade vor 2 Tagen ein Unfall mit einer Fußgängerin passiert. Die lief zwischen 2 Autos raus auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Radler erfasst und schwer verletzt. Der fuhr also auf der Straße, ganz korrekt, und die ist halt zwischen 2 Autos raus und die haben sich gegenseitig wohl zu spät gesehen und sind dann miteinander kollidiert. Das sind Unfälle, die passieren, aber wenn ich die Beschwerden höre über die bösen Kampfradler, die Rüpelradler, die überall alles sich ganz schlimm daneben benehmen, wenn ich dann anschaue, wie wenig anderen Verkehrsteilnehmern außer den Radfahrern was passiert durch Radfahrer, da sehe ich schon ein gewisses Missverhältnis.
Gut, aber eins muss man vielleicht auch noch ins Spiel bringen. Angenommen, jetzt fährt ein Radfahrer besoffen durch die Gegend und fährt dann eben vor ein Auto. Wenn ich der Autofahrer bin und einen Radfahrer umspitze, ja, dann habe ich auch ein Problem damit, auch wenn ich nicht schuld bin. Ich habe einen Radfahrer meinetwegen schwer verletzt oder sogar getötet mit meinem Auto, weil der eben besoffen vor mein Auto gefahren ist. Natürlich habe ich keine Schuld in dem Sinne, aber natürlich belastet mich sowas dann auch.
100%ig kann ich aus eigener Erfahrung, ich hätte ihn beinahe runtergeholt. Im Dunkeln von der falschen Richtung auf der falschen Seite gekommen, unbeleuchtet. Ich wollte gerade fahren, ich habe ihn im letzten Moment gesehen und bin wirklich Zentimeter vor ihm zum Stehen gekommen. Ich hätte keine Schuld gehabt, aber was hätte es mir gebracht, wenn ich ihn runtergeholt hätte vom Rad, draufgefahren, drüber gefahren? Ich möchte es mir gar nicht vorstellen.
Ja, das sind
der war nicht besoffen, also der war einfach ohne Licht unterwegs. Wie viele Leute sind im Winter oder in den dunklen Jahreszeiten auf dem Rad ohne Licht unterwegs? Und selber Autofahrer, die wissen doch, dass man sie nicht sieht.
Ja, und was nützt es dann, wenn derjenige einen Radhelm trägt?
Ja, er kriegt auf jeden Fall, weiß ich nicht, seinen Grabstein voll finanziert.
Nein,
abzüglich 20%.
Keine Frage, ich bin selber Radler. Mich nervt es tierisch, wenn mir einer in der falschen Richtung auf einem schmalen Radweg entgegenkommt und mich dazu waghalsigen Manövern zwingt. Oder irgendwie plötzlich vom Gehsteig, wo er nichts verloren hat, auf die Straße schießt und mich da überrascht, weil ich fahre immer auf der Straße, wenn es nicht vorgeschrieben ist, auf dem Radweg zu fahren. Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite das Risiko, die Leute, die mich umbringen, das sind nicht die mir auf der Seite entgegenkommen. Das sind die Kraftfahrer, das sind die Autofahrer und die Lkw-Fahrer. Die sind wirklich gefährlich. Weil wenn mich so ein Auto erwischt, hat das eine andere Qualität.
Ja.
Sie hören Querfunk.
Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu auch mal in andere Podcasts reinhört. Ich höre sehr viel Podcasts, immer wenn ich unterwegs bin oder wenn ich beim Einkaufen bin, über einen Kopfhörer höre ich gerne andere Podcasts. Und einer ist mir dabei aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Vrindt. Wer redet, ist nicht tot, heißt das. Vrindt wird gemacht von einem gewissen Holger Klein, der ist auch Radiomoderator in Berlin und macht einen sehr, sehr schönen Podcast, der wirklich empfehlenswert ist. Also wer Lust hat, kann mal in Vrindt reinhören. Holger Klein macht das Ganze, wie gesagt. Und da gab's vor ein paar Folgen eine ganz interessante Diskussion, die ich gerne mal aufgreifen möchte. Nämlich, da ging es darum, über den Himmel. Und jetzt haben wir ja einen, der das studiert hat und der mir jetzt auch ganz genau erklären kann, was der Himmel ist. Andreas, du willst aber vorher noch was sagen.
Bevor Marc gleich zurecht loslegt, wollte ich sagen, ich bin so dankbar, dass du hier diese Überleitung gefunden hast, du Überleitungsweltmeister, und nicht gesagt hast, die Leute, die jetzt vom Rad gefallen sind, hoffen alle im Himmel.
Das kann ja dann auch zugespitzt werden. Ich weiß nicht, ob er das auch kennt. Mein Vater, der kommt ja von der Schwäbischen Alb, von Dalbra, und der hat ja noch immer so diese Klassifizierung in verschiedene Himmel. Da wäre das dann der Radlerhimmel. Ja, und er nimmt dann regelmäßig auch mal Katzen mit, so wie er sagt, heute habe ich wieder Katzen mitgenommen. Das heißt dann, er ist über eine etwas wild streunende Katze hinweg gefahren. Ja, und die ist dann im Katzenhimmel. Ja, also das ist dann auch eine interessante Klassifizierung, die dann vielleicht auch theologisch ausgeleuchtet werden sollte.
Aber wie ist denn jetzt der Himmel? Also ich bin jetzt tot, jetzt komme ich in den Himmel, weil ich immer brav war. Wie sieht der Himmel aus? Sind da lauter nur Frömmler drin? Oder wie muss ich mir das denn vorstellen, so ein Himmel? Wie sieht der aus? Sag mir das mal.
Also ich glaube, ich wäre ein schlechter Theologe, wenn ich jetzt sagen würde...
Red dich nicht raus!
Nein, ich möchte mich nicht rausreden, aber das ist nicht mit einem Ja oder mit einem Nein oder mit dem, da sind viele Wölkchen und die Wand ist blau gestrichen zu beantworten. Ja, wäre ein schlechter Theologe, wenn ich jetzt irgendwie hier eine Antwort geben könnte. Ich würde mich nämlich ungefähr auf das gleiche Niveau herabbegeben von irgendwelchen Leuten, wie man sie gerne in irgendwelchen Freikirchen auch findet. Pardon an alle, die da in vernünftigen Organisationen sind. Ja, aber die sagen, das will Gott und Gott liebt dich nur, wenn du dies und jenes machst und so weiter und so fort. Genauso ist, wenn ich jetzt sagen würde, der Himmel sieht so und so aus. Weil es hat, weiß niemand. Punkt.
Frage anders gestellt. Was kostet der Himmel? Ab wie viel Vater unser bist du im Himmel?
Also meine Theologie ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ja, meine auch nicht, aber ich dachte, ich frag mal.
Ja, es wird einem auch Kindern dann gesagt, ja, wenn du dann in den Himmel kommst, da sind Papa und Mama und deine Tanten und Onkel. Aber vielleicht will ich die überhaupt nicht mehr sehen.
Oder die nächste, auch ketzerisch gefragt, die nächste Überlegung, ja, wenn wir gerade das jetzt durchbuchstabieren, du darfst ja in der katholischen Kirche vieles nicht, aber du darfst beispielsweise heiraten, wenn dir dein Ehepartner davon gestorben ist. Nun gehen wir davon aus, ich heirate eines Tages, meine Frau stirbt, ich heirate wieder, völlig legal in der katholischen Kirche. Im Himmel begegnen wir uns wieder. Mit welcher Frau lebe ich in der Ewigkeit zusammen? Oder habe ich in der Ewigkeit dann ein kleines Harem? Ja, also das ist ja auch mal ein interessanter Aspekt, ja, wenn man diese Auferstehung durchbuchstabieren. Ich finde, da wird die katholische Kirche sehr, sehr unlogisch in ihrer Argumentation. Es wäre doch lieber ein schöner Geschiedener, der sich wieder verheiratet, der will seine alte Gewiss da oben nicht mehr treffen.
Sag mal, darfst du das jetzt hier so offiziell sagen oder wirst du denn irgendwie exkommuniziert?
Natürlich darf ich das offiziell sagen. Aber wenn du jetzt noch eine offizielle und, wie soll ich sagen, oder eine der modernen Theologie, so wie ich sie gelernt habe, entsprechende Antwort bekommen willst, so wird eigentlich Himmel so durchbuchstabiert mit der Nähe zu Gott. Ja, je nachdem, wie gut du dich benommen hast, ist wahrscheinlich näher bei Gott oder ferner bei Gott. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt Nähe zu Gott? Bin ich nah bei Gott, wenn ich mich gut benehme hier auf Erden? Ja, in meinem Verhalten vielleicht Gott oder Jesus ähnlicher als jemand, der sich aufführt wie ein Rüpelradler. Ja?
Gibt's auch einen Rüpelradler im Himmel?
Ein Rüpelradler im Himmel, ja, keine Ahnung.
Vermutlich, leider, ja.
Vielleicht gibt's einen Rüpelradler im Himmel.
Wie sieht denn dein Himmel aus, Andreas?
Das kommt mir total überraschend, aber ich habe dann, wenn ich überhaupt in solchen Kategorien denke, eher ein klassisch kindliches Bild. Tatsächlich mit Wölkchen und der Bayer, der halt in den Himmel kommt. Der Münchner, der in den Himmel kommt.
Der Münchner im Himmel, ja. Das
wär's ja, Halleluja, habe ich gesagt. Und jetzt will ihr Bier.
Frohlockend.
Ja. Hosianna.
Nee, aber ich finde es schon interessant, was die Leute da teilweise für verschiedene Vorstellungen haben. Also als Kind dachte ich tatsächlich, da sitzt ein alter Mann mit einem langen Bart und ich komme dann vor seinen Thron und der sagt dann, ja, du hast das und das angestellt, hinfort mit dir, oder nee, du warst gut, komm, setz dich an meine Seite und ja, da sitzen wir dann.
Das widerspricht ja dann wiederum auch der Auffassung dessen, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben, der uns alle liebt, egal was wir anstellen. Die bedingungslose Liebe Gottes, wie sie gerne genannt wird, da kommt also jeder hoch. Wir brauchen ja im Grunde genommen die Hölle nicht mehr. Deswegen ist dann dieses Modell des näher an Gott, ferner an Gott ganz sinnvoll. Im Übrigen, falls es dich tröstet, Jerome, wie gesagt, ich bin katholischer Theologe, ich habe das studiert, aber ich ertappe mich bei diesem kindlichen Bild, so wie es auch du, Andreas, gerade beschrieben hast, durchaus auch immer wieder. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie stelle ich mir den Himmel vor? Ich könnte tatsächlich selber auch keine richtige, plausible Antwort geben. Ich stelle es mir einfach nicht vor. Ich habe auch persönlich keinen Glauben diesbezüglich daran, sondern ich verbinde damit eine Hoffnung. Nämlich, ich lebe einfach, das ist auch meine Motivation, anderem zu glauben, ich lebe mit der Idee irgendwie leichter, dass wenn es hier zu Ende ist, eben nicht alles zu Ende war und es nicht einfach Feierabend ist. Wenn ich auf dieser Erde nicht wirklich was gerissen habe, wenn alles scheiße läuft und ich eines schönen Tages auf mein Leben zurückgucken muss und sagen, ich hab nichts wirklich zu Wege gebracht, außer vielleicht ein paar Hörfunksendungen zu moderieren, dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich schlechte Bilanz hier auf Erden. Und möchte nicht, dass ich mit diesem Gedanken leben, dann ist es halt es gewesen, dann habe ich halt irgendwie verspielt meine Chance. Mir geht's einfach leichter damit, wenn ich mir denke und vorstelle, es gibt irgendwie eine höhere Gerechtigkeit, es geht weiter. Wie ich mir das vorstelle, ich kann es nicht beantworten, auch nicht als Theologe. Ich glaube aber, dass wir für das, was wir Himmel nennen, also für einen Platz, wo das Leben irgendwie weitergeht, genügend Raum haben. Also wenn wir jetzt hier irgendwie einen kosmologischen Gottesbeweis durchbuchstabieren wollen, wo ist die Welt im Weltall? Das Weltall dehnt sich aus. Wohin dehnt sich's aus? Da muss es ja auch einen Raum geben. Ja, woher kommt alles? Warum ist hier überhaupt was und nicht nichts? Ich glaube, erstens, wir Menschen kriegen vieles nicht richtig. Wir können nicht alles wahrnehmen. Wir haben einen gewissen beschränkten Horizont. Und es gibt noch so viel, was auch wirklich streng wissenschaftlich betrachtet unerforscht ist, wo es eben einfach genügend Raum gibt, an ihn zu glauben, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich halte es persönlich für genauso unwahrscheinlich, dass es ihn gibt, wie dass es ihn gibt. Mir geht es besser, an ihn zu glauben. Langer Monolog.
Ja, jetzt kommt die Frage überhaupt für diesen Abend. Urs, welches Betriebssystem nutzen denn die Computer im Himmel? Apple oder Microsoft? Oder
Windows, Linux? Das Fenster zum Himmel.
Ich bin Agnostiker, ich lasse mich überraschen.
Ja, und die Datenverwaltung im Himmel wird dann auch, wir müssen ja, was passiert, haben die Backups, vielleicht bei der NSA?
Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Betriebssysteme.
Im Himmel.
Da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Wahrscheinlich ist es ein Cloud-System.
Sehr gut. Womit wir wieder beim klassischen Bild wären, ja. In der Tat.
Nein, aber was mich doch wundert, dass, also ich bin jemand, der eben nicht gläubig ist. Ich meine, ich hoffe natürlich auch, dass irgendwas kommt nach dem Tod, aber ich glaube es nicht. Zumal ja jetzt immer mehr Theorien entworfen werden, dass eben das Weltall, beziehungsweise unsere Galaxie, nicht unsere Galaxie, nee, das Weltall aus dem Nichts durchaus logisch herausschlüpfen kann. Ja, durch den Urknall. Und dann ist für mich klar, dann ist kein Platz mehr für Gott, der irgendwie für die Entstehung des alles, was wir so sehen, da sein muss.
Jerome, ist es denn so, dass vorher nichts war? Das heißt immer, unser Weltbild fängt mit dem Urknall an, aber wenn wir rein logisch denken, dann muss vor dem Urknall was gewesen sein. Was
gewesen sein, richtig. Nämlich die Materie ist davon irgendwo gekommen, die war irgendwo.
Ich kenne die Theorie nicht so genau, aber es gibt eine Theorie, die sagt, nee, da war tatsächlich nichts. Es nur mal ein Beispiel, Bleistift.
Aber aus nichts kannst du nichts erschaffen, oder? Oder sind wir genauer
diesen? Dass es funktioniert. Nur mal ein Beispiel. Ein Stift liegt hier auf meinem Schreibtisch. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dieser Stift plötzlich aufsteht, also plötzlich senkrecht steht. Es ist nur sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Aber es ist extrem unwahrscheinlich.
Und wie kann es passieren?
Ja, keine Ahnung. Es ist auch extrem unwahrscheinlich. Wenn du einen Ball oft genug an eine Wand wirfst, dann geht der Ball irgendwann mal durch die Wand. Aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass er durch die Wand geht. Aber irgendwann geht er durch die Wand. Das ist so eine dieser Theorien.
Naja, aber ist es nicht irgendwie dann tatsächlich gesünder, bevor ich dann, also Jerome, ich akzeptiere generell jede Meinung, ja, weil keiner hat den lieben Gott gesehen, keiner hat Allah gesehen, keine Ahnung, ja. Aber dann fällt mir doch es deutlich ein, leichter an eine ordnende Macht von oben zu glauben, was weiß ich. Und da könntest du mir auch kommen mit, die Materie, aus der alles kommt, ist Gott, ja. Aus der sich alles entwickelt hat, als jetzt irgendwie hier mit aufstehenden Bleistiften zu argumentieren.
Also wenn das, wir können ja mal bei der Urknalltheorie, die du da vertrittst, auf die experimentelle Überprüfung warten. Das sind alles so wunderschöne theoretische Gedankengebilde. die für unser tatsächliches Leben überhaupt keine Relevanz haben. Ich meine, das ist ganz interessant zu erfahren, wo wir herkommen, wie das alles entstanden ist. Aber ich habe einer von meinen Freunden, der ist Physiker und beschäftigt sich mit Elementarteilchen, der hat mal versucht, mir dieses ganze Zeug zu erklären. Ich habe einiges verstanden, aber längst nicht alles. Das ist so komplex und es ist so schwierige Physik, dass selbst wenn man ein Fachmann sich mal eine Stunde Zeit nimmt und einem nur die Grundlagen erklären will, so die absoluten Basics, dass man da schon aussteigt und es nicht mehr versteht. Und das, was diese Theorien, die man dann liest, da hat sich dann irgendjemand von einem Fachmann irgendwas erklären lassen und das, was er verstanden hat, wird dann aufgeschrieben in die Geschichte. Ich halte von diesen Geschichten nicht allzu viel.
Wir wissen ja, wie Journalismus gemacht wird, das gesundes Halbwissen gut erklärt.
Aber es gibt auch mittlerweile übrigens Theorien, die besagen, es gibt nicht nur ein Universum, also unseres, sondern es gibt mehrere Universen, also Multiversen, die angeordnet sind um unser Universum. Also stellt euch das vor wie Luftballons, die umeinander liegen. Finde ich auch interessant. Aber vielleicht ist ja dann ein anderes Universum dann der Himmel für uns, wo wir dann rüber, keine Ahnung.
Ja, es ist alles denkbar. Wie gesagt, wir wissen es einfach nicht. Es gibt noch genug Platz, an jemanden zu glauben oder auch nicht. Also ist so.
Im Paralleluniversum ist ein Sack Reis umgefallen.
Freue mich auf diese Nachrichten. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen.
Gut, machen wir den Deckel drauf. Wir wissen nicht, wo wir nach dem Tod hinkommen. Das ist vielleicht auch besser so. Wissen wir nicht. Könnte sein. Mit dabei waren diesmal Marc Weirich aus Freiburg. Außerdem der Urs aus Heilbronn, hätte ich fast gesagt, aus Hannover. Tschüss Urs. Und Andreas Zimmer aus Köln. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Spätestens. Ciao.
Tschüss.
Und jetzt darf ich ja auch nicht mehr auf dieses Jingle sprechen, weil das macht man ja nicht. Das ist die größte Sünde im Radio.
Na, wenn, dann bitte rampen, wie verrückt.